Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Philipp Hildebrand als Nationalbankpräsident ist Geschichte. Wir fragen, haben zuvor die Aufsichtsbehörden versagt und wie beschädigt ist das Bankgeheimnis? Dann Bashar al-Assad bleibt unnachgiebig. Der Sieg ist nah, sagt der syrische Präsident, der Aufstand vom Ausland angezettelt. Und schließlich ein bedrückendes Jubiläum. 10 Jahre Guantanamo.
Guantanamo becomes a symbol of the excesses of the war on terrorism.
Es ist ein Symbol dafür, wie der Krieg gegen den Terror aus dem Ruder lief, sagt Eric Storr vom Human Rights Center in Berkeley. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. 7 Monate hatte sich Bashar al-Assad nicht mehr an das syrische Volk gewandt. Die Liste der Opfer des Aufstands wird immer länger. Teile des Widerstands haben sich bewaffnet. Beobachter der Arabischen Liga sind im Land, der Westen macht Druck mit Sanktionen. Doch das alles scheint den syrischen Präsidenten nicht zu beeindrucken. Irin Meyer.
Alle anderen sind schuld, nur er nicht. Fabrizierte Berichte im Internet und in den ausländischen Medien verzerrten die Dinge in Syrien, sagte Bashar al-Assad in seiner 4. Rede seit Beginn des Aufstandes. Syrien sei das Ziel einer großen Verschwörung, klagt der Präsident in Damaskus einmal mehr. Kein Wort über die brutale Unterdrückung des Aufstandes, die Tausenden von Toten, Verletzten und Gefangenen. Die Armee habe gar keinen Schießbefehl, behauptete Assad, der sehr selbstsicher und siegesgewiss auftrat. Die Verräter und Verschwörer wittert er nicht nur im Westen, sondern auch unter den arabischen Brüdern. Er griff die Arabische Liga, deren Beobachter im Land sind, scharf an. Kurz zuvor war die Meldung gekommen, dass in Latakia mehrere Beobachter von Demonstranten attackiert worden seien. Auch wenn er die Tür zur Arabischen Liga nicht ganz schließen wollte, blockiert der syrische Präsident mit seiner Rede doch jede politische Lösung. In den Reihen der Demonstranten habe es Diebe und Terroristen, sagte er, aber keine echten Revolutionäre. Inhaltlich bot er ihnen nichts an, außer einem auch schon mal versprochenen Verfassungsreferendum. Die Reaktion der Opposition auf die Rede von Assad ist heftig. Der Vorsitzende des syrischen Nationalrates, Galyun, sagte, Assads Rede sei ein Aufruf zu noch mehr Gewalt. Nur so sei seine Drohung zu verstehen, er werde mit eiserner Faust gegen all jene vorgehen, die die Sicherheit Syriens bedrohten.
Mehr zu Syrien gleich im Gespräch mit dem Arabien-Experten Volker Perthes. Zuerst die Nachrichten mit Christoph Studer.
Bei der Überprüfung des Dollargeschäfts der Familie Hildebrand haben die Finanzkontrolle des Bundes und die Prüfungsstelle PricewaterhouseCoopers nicht alle Unterlagen zur Verfügung gehabt. Man habe vom belastenden Mailverkehr zwischen Philipp Hildebrand und seinem Kundenberater keine Kenntnisse gehabt, sagte der Direktor der Finanzkontrolle Kurt Grütter gegenüber Radio DRS. Eine Befragung Hildebrands durch die Finanzkontrolle habe nicht stattgefunden. Ein Gespräch sei nicht möglich, habe die Nationalbank damals mitgeteilt. Die Nationalbank ihrerseits sagt, Hildebrand habe das umstrittene Mail auch dem eigenen Rechtsdienst nicht gezeigt. Die Initianten, die den Bau von Zweitwohnungen in Tourismusgebieten beschränken wollen, haben heute ihre Abstimmungskampagne eröffnet. Die Initiative von Landschaftsschützer Franz Weber verlangt, den Anteil von Zweitwohnungen pro Gemeinde grundsätzlich auf 20% zu beschränken. Bundesrat und Parlament empfehlen ein Nein. Abgestimmt über die Initiative wird am 11. März. Gleichzeitig wird dem Volk auch die erste von 2 Bausparinitiativen vorgelegt, nämlich jene der Gesellschaft zur Förderung des Bausparens. Deren Initianten haben heute gemeinsam mit dem Hauseigentümerverband den Abstimmungskampf eröffnet, denn auch der Hauseigentümerverband hat eine Volksinitiative hängig. Bei beiden Vorlagen geht es um Steuererleichterungen für jene, die ein Eigenheim kaufen wollen. Der Bundesrat und die meisten Kantone lehnen beide Begehren ab. Die Schweizer Atomaufsichtsbehörde ENSI verlangt von den AKW-Betreibern weitere Nachweise zur Sicherheit ihrer Anlagen. Der Berner Energiekonzern BKW etwa muss belegen, dass der Staudamm beim Wohlensee oberhalb des AKW Mühleberg einem schweren Erdbeben standhält. Zudem müssen alle 5 Schweizer AKW zeigen, dass die äußerste Hülle der Reaktorgebäude erdbebensicher sind. Der Verband des öffentlichen Verkehrs fordert von der Politik bessere Bedingungen für den Güterverkehr auf der Schiene. Für den Transitverkehr soll möglichst bald ein durchgehender 4 Meter hoher Korridor durch die Schweiz geschaffen werden. Auch müssten die Anschlüsse in Deutschland und Italien verbessert werden. Weiter fordert der Verband öffentlicher Verkehr, dass Gütertransporte auf der Straße keinesfalls vereinfacht werden. Ansonsten werde die Verlagerung auf die Schiene noch schwieriger. Beim geplanten Bau für den Brenner Eisenbahntunnel kommt es zu einem Zwischenhalt. Für kommenden Freitag wäre zwischen Deutschland und Österreich die Vertragsunterzeichnung vorgesehen gewesen für die Zufahrtsstrecken. Österreichs Verkehrsministerin habe nun den Termin abgesagt, heißt es beim deutschen Verkehrsministerium in Berlin. Zur Begründung habe Wien mitgeteilt, man wolle zuerst das österreichische Sparprogramm verabschieden. Der Brenner Basistunnel würde mit 64 Kilometern der längste Eisenbahntunnel der Welt. Israel hat im vergangenen Jahr 1850 neue Wohnungen im besetzten Westjordanland gebaut. Dies teilt die regierungsunabhängige Organisation Peace Now mit. Die israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten sind völkerrechtswidrig. Auch die USA haben sich wiederholt kritisch zum Siedlungsbau geäußert. Der Schweizer Uhrenkonzern Swatch hat im vergangenen Jahr erstmals einen Umsatz von mehr als 7 Milliarden Franken erreicht. Das entspricht einem Plus von 11% gegenüber dem Vorjahr. Wäre der Franken nicht so stark gewesen, hätte der Umsatz sogar um 22% zugenommen. Im Kampf gegen die verbotene Manipulation von Fußballspielen will der Weltverband FIFA sogenannte Whistleblower besser schützen. Ab nächsten Monat werde ein Meldesystem eingeführt, gab FIFA-Sicherheitschef Chris Eaton in Zürich bekannt. Spieler, Funktionäre oder Dritte könnten so anonym Auskunft geben, wenn sie etwas über Spielmanipulationen gehört hätten. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index schloss bei 6.051 Punkten, das entspricht einem Plus von 1,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.484 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 21,34 gehandelt, der Dollar zu 94,97 Rappen. Das Wetter morgen Mittwoch liegt über dem Flachland vielerorts sehr Hochnebel mit einer Obergrenze von 800 bis 1100 Metern. Die Temperatur steigt auf rund 3 Grad. Außerhalb des Nebels und in den Bergen scheint die Sonne bei rund 6 Grad. Auch im Süden wird es sonnig bei bis zu 12 Grad.
Späte Erkenntnis. In der Causa Hildebrand waren die Kontrolleure wohl zu nachsichtig. Brüchige Sicherheit. Die Banken müssten ihre Kundendaten besser schützen, verlangt unser Bankenexperte. Dann Assad im Glashaus. Der syrische Präsident attackiert die Opposition und glaubt an seinen baldigen Sieg. Leichter zum Eigenheim. Das Bausparen macht's möglich, versprechen die einen. Ein Geschenk für die Reichen, sagen die Gegner. Rechtlos in Guantanamo. Die Terrorverdächtigen 10 Jahre nach 9/11. Und schließlich Kamele. In der Wüste sind sie ein Segen, in Australien eine lästige Plage. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Philipp Hildebrand ist weg. Jetzt werden die Prüfstellen zur Zielscheibe. Denn noch im Dezember stellten sie allesamt dem Nationalbankpräsidenten einen Persilschein aus. Die eidgenössische Finanzkontrolle und die Wirtschaftsprüfer von PricewaterhouseCoopers. Sie erhielten vom Bundesrat und Bankrat der Nationalbank den Auftrag, die Dollarkäufe der Familie Hildebrand zu untersuchen. Recherchen von Schweizer Radio DRS zeigen nun, die Prüfer beschränkten sich nur auf Unterlagen, die sie von der Nationalbank erhalten hatten. Eine persönliche Befragung von Philipp Hildebrand blockte die Nationalbank ab. Pascal Krauthammer.
Sein Ehrenwort gab gestern Philipp Hildebrand. Er habe nichts von den Dollarkäufen seiner Frau gewusst. Von ihm veröffentlichte E-Mails belasten ihn trotzdem. Sein Kundenberater bei der Bank Sarasin schrieb nämlich, dass Hildebrand selbst im Gespräch doch etwelche Dollarkäufe seiner Frau genehmigt habe. Ein neues Dokument ist dies auch für die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers. PwC kam in ihrem Bericht bereits zum Schluss, dass der Dollarkauf von Kescher Hildebrand vom 15. August heikel gewesen sei. Gleichzeitig hieß es, Philipp Hildebrand selbst habe aber keine privilegierten Informationen missbraucht, von der Transaktion vorgängig nichts gewusst. Claudia Sauter von PwC Schweiz erklärt.
Unsere Untersuchung basiert auf den Unterlagen, die wir von der Schweizerischen Nationalbank erhielten, vom 16. Dezember. Die neuesten Unterlagen waren damals noch nicht dabei.
Auch der Direktor der eidgenössischen Finanzkontrolle, Kurt Grüter, wusste bei seiner Untersuchung nichts vom belastenden Mail des Bankberaters, geschweige denn von dessen Kundennotiz.
Nein, diese beiden Unterlagen standen uns nicht zur Verfügung.
Auch bei der Finanzkontrolle beschränkte man sich also auf die Unterlagen, die die Nationalbank zur Verfügung gestellt hatte. Direktor Grüter bedauert jetzt gewisse Verfahrensabläufe seiner Untersuchung.
Im Nachhinein bedauere ich, dass wir Hildebrand nicht persönlich befragt haben, das ist richtig.
Dabei scheiterte eine Anhörung mit dem damaligen Nationalbankpräsidenten Hildebrand an der Intervention der Nationalbank.
Wir haben sogar am Sonntagabend versucht, Herrn Hildebrand zu erreichen. Wir wären bereit gewesen, am Sonntagabend, am Montag oder Dienstag mit ihm das Gespräch zu suchen. Leider hat dieses Gespräch nicht stattgefunden. Es wurde festgehalten, nicht von Herrn Hildebrand, aber von der Notenbank, dass ein solches Interview nicht möglich sei.
Für Grüter ist im Nachhinein klar, hätte man von der Korrespondenz zwischen dem Kundenberater gewusst, man hätte Herrn Hildebrand nicht, wie geschehen, einen Persilschein ausgestellt, sondern den Bundesrat kritischer informiert.
Wir hätten innerhalb des Berichtes hätten wir den Bundesrat informiert, dass diese Transaktion reglementskonform war, aber vielleicht nicht genügend sensibel wahrgenommen wurde von Herrn Hildebrand.
Bei der Schweizerischen Nationalbank SNB weist man etwelche Vorwürfe zurück. Auf Anfrage heißt es, dass man vom belastenden Mailverkehr zwischen Philipp Hildebrand und seinem Kundenberater keine Kenntnisse gehabt habe. Herr Hildebrand habe das Mail, das sein grundlegendes Einverständnis zu einem größeren Dollarkauf seiner Frau bestätigt, in der SNB nicht gezeigt. Dieses belastende Mail habe man erst auf Hinweis der Bank Sarasin und nach einer aufwendigen Suche in einem internen E-Mail-Ablagesystem der Nationalbank gefunden. Die ursprüngliche Einschätzung des Leiters des Rechtsdienstes, dass die Transaktion von Philipp Hildebrand kein Problem darstelle, sei aufgrund unvollständiger Informationen zustande gekommen. Man darf nach dieser Auskunft der SNB folgern, dass nach den neuesten Erkenntnissen die Nationalbank wohl zu einem anderen Schluss gekommen wäre.
Pascal Krauthammer. Die Nachwehen zum sofortigen Rücktritt von Philipp Hildebrand werden uns also noch einige Zeit beschäftigen. Dazu gehört auch die Diskussion um das verletzte Bankgeheimnis. Denn so viel ist klar, ohne die entwendeten Kontodaten aus der Bank Sarasin wären die Dollarkäufe der Familie Hildebrand wohl kaum publik geworden. Ich habe den Bankenexperten Urs Bircher von der Universität Zürich gefragt, für wie gravierend er denn den neuen Imageschaden einschätzt.
Ja, das ist natürlich das Dümmste, was passieren konnte, dass eine Partei das Bankgeheimnis in die Verfassung schreiben will, dass sie deutsche Behörden am liebsten anzeigen würde wegen Verwendung gestohlener Daten und dann Mitglieder dieser Partei genau dasselbe in der Schweiz machen. Das ist nicht nur die dümmste Geschichte, es ist auch noch im dümmsten Moment passiert, wo Schweizer Banken gerade auch von den amerikanischen Behörden wieder sehr, sehr stark unter Druck gesetzt werden.
Das heißt, es erschwert die Schweizer Position entscheidend gegenüber dem Ausland.
Ja, was die Position der Schweiz jetzt so unglücklich macht, ist die Tatsache, dass wir im Ausland sagen, wir brauchen das Bankgeheimnis auch in Fragen der einfachen Steuerhinterziehung und gleichzeitig sind wir selber nicht in der Lage, das Bankgeheimnis umzusetzen, wenn es um die Privatsphäre des Notenbankpräsidenten geht.
Was macht denn das für einen Eindruck, wenn offenbar in der Cafeteria einer Bank über geheime Daten diskutiert werden? Ist das eine Art GAU für Privatkunden, die ja gerade auf die besondere Diskretion der Schweizer Banken bauen?
Ich glaube, es gibt viele Kunden, die überhaupt jetzt erst realisieren, dass das Bankgeheimnis nicht nur im Gesetz festgehalten oder im Vertrag zwischen der Bank und dem Kunden, wo es ja auch begründet ist, festgehalten sein muss, sondern es muss auch intern umgesetzt werden. Und diese Umsetzung, die ist viel anspruchsvoller heutzutage, als man denken könnte. Der Grund ist eigentlich die Elektronik und die Aufteilung der verschiedenen Verarbeitungsschritte in einer Bank. Sie haben den Kundenberater, Sie haben die Wertpapierabwicklung, Sie haben die Buchhaltung. Es geht gar nicht anders, als dass mehrere bis ein Dutzend oder noch mehr Personen grundsätzlich Zugang zu den einzelnen Konti haben könnten im Extremfall.
Wie können denn die Banken sich künftig besser vor Datendieben schützen?
Ja, das ist eine Frage, die sich die Banken jetzt vertieft stellen werden. Auch die Aufsichtsbehörde, die FINMA, wird sich mit dieser Frage vermutlich auseinandersetzen wollen. Sie hat in der Vergangenheit schon darauf geachtet, dass das Bankgeheimnis auch umgesetzt wird, hat beispielsweise das Outsourcing, also die Ausgliederung von Verarbeitung der Banken in Billiglohnländern, zum Beispiel nach Indien, unterbunden mit Hinweis auf das Bankgeheimnis. Aber die Frage ist jetzt auf dem Tisch und es gibt eine ganz direkte Antwort, das ist das Nummernkonto.
Also das Nummernkonto, das man ja eigentlich ja schon fast abgeschafft hat.
Das Nummernkonto wäre jedenfalls ein geradliniger Weg, das Problem zu lösen. Es würde notabene auch das Problem mit ausländischen Steuerbehörden lösen. Der Bank ist der Kunde grundsätzlich bekannt. Die ganze Geldwäschereiprüfung, Compliance-Prüfung, das kann problemlos vorgenommen werden. Es ist einfach für die Mitarbeiter nicht mehr direkt einsehbar, außer für zwei oder drei, wer der Mensch hinter dem Konto ist.
Datendiebstahl ist verboten, aber juristisch ist es offenbar nicht ganz eindeutig, was eigentlich passiert, wenn jemand eben solche Bankdaten entgegennimmt, ob das auch strafbar ist. Müssten hier aus Ihrer Sicht als Bankenfachmann die Gesetze geändert werden?
Wenn man das Bankgeheimnis bewahren will, und ich meine jetzt nicht das Bankgeheimnis in Steuersachen, sondern in erster Linie das Geheimnis an ganz privaten Daten, wie beim Anwalts- oder beim Arztgeheimnis, dann wird sich der Gesetzgeber schon überlegen müssen, ob er nicht die bewusste Entgegennahme gestohlener Daten und deren Weiterverwendung, namentlich zum eigenen Vorteil, nicht auch unter Strafe stellen will. Ich wäre persönlich als Staatsbürger eher für eine solche Verschärfung, weil sie würde das Bild abrunden. Wir haben heute schon ein Verbot der Verleitung zur Verletzung des Bankgeheimnisses. Diese Verleitung ist aber fast nicht zu beweisen. Da müsste man das Loch stopfen und sagen, die Verwendung gestohlener Daten, auch wenn jemand den Dieb selber nicht verleitet hat, ist verboten.
Das waren Einschätzungen von Urs Birchler. Er ist Bankenprofessor an der Universität Zürich und im Zeichen der Transparenz. Er ist zudem verheiratet mit Monika Büttler, einem Mitglied des Bankrats. Und wenn Sie am Thema dranbleiben wollen, die Affäre rund um den Rücktritt von Philipp Hildebrand ist auch Thema im Doppelpunkt Forum um 20 Uhr auf DRS1. Syriens Präsident bleibt unbelehrbar. Bashar al-Assad macht für die Tausenden von Toten der letzten Monate bewaffnete ausländische Terroristen verantwortlich. Die wollten Syrien destabilisieren. Doch er werde kämpfen, der Sieg sei nah. Ich habe Volker Perthes, den Direktor der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin, gefragt, wie realitätsfremd denn Assad mittlerweile sei.
Ich glaube, er ist nicht realitätsfremd, aber er sieht das Land durch die Brille oder genauer gesagt muss man vielleicht sagen durch die Fenster des Präsidentenpalastes und er bekommt natürlich seine Informationen von seinen Leuten, die einen Teil der Realität sehen und einen anderen mit militärischen Mitteln bearbeiten. Das heißt, sie sehen, dass es durchaus Unterstützung gibt für Assad aus Teilen des Landes. Und den anderen Teil, den erklären sie gewissermaßen zum unbotmäßigen Teil des Landes, der bestraft gehört, und so behandeln sie es auch.
Eben, und für alles macht er letztlich ja ausländische Terroristen oder Interessensgruppen verantwortlich.
Ja, oder so wie er es formuliert, er nennt diejenigen, die in der Revolte gegen das Regime stehen, Terroristen, die aus dem Ausland unterstützt werden, und er hält die innere Revolte im eigenen Land für ein Ergebnis einer ausländischen Verschwörung.
Diese innere Revolte, nimmt denn die eigentlich zu, so wie wir immer hören, nach Ihrer Ansicht?
Ich bin nicht sicher, dass sie zunimmt, aber das Erstaunliche eigentlich ist, wenn Sie sich die durchaus repressiven Verhältnisse in Syrien anschauen, dass es dieser Revolte gelungen ist, mittlerweile über 10 Monate lang anzudauern. Das hätte sicherlich das Regime, und das hätten auch die meisten ausländischen Beobachter, im Frühjahr 2011 nicht erwartet, dass bei aller Repressivität, bei der Kontrolle der Medien und der Verkehrs- und Kommunikationswege, die dieses Regime ausübt, es den vielen Teilnehmern dieser Demonstration in unterschiedlichen Teilen des Landes nach fast einem Jahr immer noch gelingt, jeden Freitag wieder auf die Straße zu gehen und manchmal auch an anderen Tagen auf die Straße zu gehen und praktisch befreite Gebiete innerhalb des Landes zu halten und die Fähigkeiten des Regimes mit seinen Spezialtruppen immer vor Ort zu sein, wo sich gerade Protest regt, die Fähigkeiten des Regimes in Frage zu stellen.
Interessant in dieser Rede war ja, dass der syrische Präsident auch die Arabische Liga scharf kritisiert hat. Erbärmlich nannte er sie. Weshalb dieser abgrundtiefe Groll?
Naja, das ist schon aus seiner Perspektive verständlich. Die Arabische Liga hat relativ deutlich sich ausgesprochen gegen die Politik Assads in seinem Land, hat Maßnahmen ergriffen, was wir ja von der Arabischen Liga auch vor 1-2 Jahren nicht erwartet hätten, dass sie plötzlich sich um Menschenrechte in einem Mitgliedsland kümmert und Beobachter schickt und Strafmaßnahmen androht und die Mitgliedschaft eines Landes suspendiert. Und insofern sagt er, die Arabische Liga ist Teil dieser Verschwörung, und es ist eine Verschwörung gegen mein Land. Es zeigt letztlich, wie isoliert das Assad-Regime in der Region heute ist.
Trotzdem hat Assad ja der Friedensmission der Arabischen Liga zugestimmt. Die ist mittlerweile von beiden Seiten, nicht nur von ihm, sondern auch von der Opposition her, unter Beschuss. Was bedeutet denn jetzt das für die Weiterarbeit dieser Beobachter im Land?
Ich glaube zunächst, Sie haben recht, er hat zugestimmt diesem Plan der Arabischen Liga, der die Entsendung von Beobachtern zum Teil gehabt hat. Und er hat dann versucht, diese Mission im Prinzip ihres Inhalts zu berauben, zu entkernen, indem er gesagt hat, ich akzeptiere aber nicht 500 Beobachter, sondern nur 150 oder 160, und die dürfen auch die militärischen Einrichtungen nicht besuchen und ähnliches mehr. Und tatsächlich sind dann die Erwartungen an diese Beobachter sehr, sehr hoch gewesen, zu hoch gewesen. 160 Leute in einem Land von 185.000 Quadratkilometern können eben nur beschränkt Dinge sehen und eben auch nur über das berichten, was sie sehen. Mittlerweile, nach einigen Fehlern, die diese Beobachtermission am Anfang auch gemacht hat, sehen die Mitglieder dieser Mission ja offensichtlich auch mehr und berichten auch kritischer. Und das gefällt natürlich dem Regime nicht, was vermutlich gedacht hat, man könnte hier diese 160 Leute einladen, ihnen Potemkin-Dörfer vorzeigen, und dann würden sie wieder zurückgehen zur Arabischen Liga und berichten, dass eigentlich alles in Ordnung sei.
Der syrische Präsident gab sich heute kämpferisch und siegesgewiss. Also man kann sicher sagen, dass diese Rede nicht zur Besänftigung seiner Gegner beigetragen hat. Steuert damit Syrien unweigerlich in den Bürgerkrieg?
Ich glaube, die Gefahr, dass es in den Bürgerkrieg abgleitet, ist sehr groß, und sie ist eigentlich von Woche zu Woche größer. Insbesondere seitdem auch die Protestbewegung zunehmend militant geworden ist und ein Teil der Protestler sich bewaffnet haben und bewaffnete Deserteure zu der Protestbewegung gestoßen sind. Man kann nicht mehr davon sprechen, dass es eine rein friedliche Protestbewegung sei, sondern es gibt friedliche und es gibt militante Elemente hier. Auf die Militanten weist das Regime in Damaskus natürlich am ehesten hin, weil es sagt, dies ist ein gewaltsamer Aufstand, dies sind Terroristen, und versucht damit auch die Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit und der arabischen Beobachter davon abzuwenden, dass tatsächlich immer noch Tausende, Zehntausende und an manchen Wochenenden Hunderttausende friedlich auf die Straße gehen.
Anders als bei Libyen ist trotzdem ein Eingreifen vom Ausland her wenig wahrscheinlich. bleiben die westlichen Staaten, die UNO, einfach jetzt in der Zuschauerrolle, nachdem sie mal Sanktionen verhängt haben?
Naja, die Sanktionen zeigen ja, dass man nicht ganz in der Zuschauerrolle ist und insbesondere das Ölembargo der Europäischen Union, das wirkt schon. Das erhöht den Druck ganz erheblich auf das Regime, weil die Ölexporte eben die wichtigste Einnahmequelle des Regimes sind. Und ich glaube, um auf Ihre eigentliche Frage einzugehen, dass die internationale Gemeinschaft weiter sehr, sehr zurückhaltend bleibt, was die Ideen für ein militärisches oder militärgestütztes Eingreifen angeht. Die syrische Opposition, der syrische Nationalrat, hat heute in einer Pressekonferenz erneut gefordert, dass es eine internationale Mission zum Schutz von Zivilisten in Syrien gibt. Ich glaube, dass die NATO-Staaten, die ja im Zweifelsfall gefragt werden würden, sich nicht darauf einlassen werden, jedenfalls derzeit sich noch nicht darauf einlassen werden, auch weil man weiß, dass es nicht so leicht sein würde. Man kann hier zwar lauter militärische Planspiele machen, aber bei jedem Planspiel würde herauskommen, dass sich westliche oder andere fremde Truppen vermutlich so involvieren würden, wie die Amerikaner das im Irak gemacht haben. Und das war letztlich nicht im Interesse des Landes oder der Stabilität und auch nicht im Interesse der Amerikaner.
Der Arabien-Experte Volker Perthes. Er ist Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, die auch die deutsche Regierung berät. Auf den Hauptstraßen von Lagos herrscht normalerweise Dauerstau. Doch in der Wirtschaftsmetropole des bevölkerungsreichsten Staats von Afrika war für einmal kaum ein Auto unterwegs. Es wurde gestreikt. Aus Protest gegen die enorm gestiegenen Benzinpreise, aber auch gegen eine Regierung, die von vielen als unfähig taxiert wird. ARD-Korrespondent Mark Dugge.
Geschäfte, Behörden, Schulen und Tankstellen blieben vielerorts geschlossen. Adobe aus Abuja ist auch nicht zur Arbeit gegangen und sie ist nicht allein. Eben habe ich versucht, eine Flasche Wasser auf dem Markt zu kaufen. Die Händler sind da, aber sie verkaufen nichts. Dieser Widerstand beeindruckt mich. Aber nicht überall war es ein stiller Widerstand. In Kano steckten Demonstranten Reifen in Brand. Andere versuchten, das Haus des Zentralbankchefs anzuzünden. Die Polizei ging mit Tränengas gegen sie vor. Es gab Dutzende Verletzte. In Kano herrschte bis zum Morgen eine Ausgangssperre. Es ist der enorme Anstieg der Benzinpreise, der die Wut entfacht hat. Kein Wunder. Der Preis für den Liter Sprit hat sich mehr als verdoppelt. Von 65 auf 140 Naira, umgerechnet 68 Euro Cent. Eine ganze Menge. Schließlich müssen die meisten Nigerianer von weniger als 1,50 Euro pro Tag leben. Besonders hart trifft es Taxifahrer wie Thomas aus Abuja. Der Benzinpreis ist viel zu hoch für uns. 140 Naira. Ich kann jetzt nicht mehr arbeiten wie sonst und weiß nicht, wie ich meine Familie versorgen soll. Der Preisanstieg hat seinen Grund. Präsident Goodluck Jonathan hat schlicht die Subventionen fürs Benzin gestrichen. Damit will er 8 Milliarden US-Dollar einsparen, die er in die marode Infrastruktur des Landes stecken will. Doch viele fürchten, dass das Geld nicht in Straßen und Krankenhäuser wandert, sondern vielmehr in die Taschen korrupter Politiker. Sie wissen, dass Nigeria auch ohne die 8 Milliarden ein reiches Land sein könnte, wenn der Reichtum nur besser verteilt wäre. Was wir in diesem Land durch Korruption verlieren, ist etwa viermal so hoch wie das, was wir durch den Subventionsstopp gewinnen. Die müssen diese Korruption ernsthaft angehen. Wenn nicht, dann machen wir dieses Land unregierbar. Die Regierung verteidigt sich. Es seien gerade die Ölsubventionen gewesen, die Korruption begünstigt und echten Wettbewerb in der Wirtschaft verhindert hätten. Die Regierung meine es ernst mit dem Kampf gegen die Korruption, so Finanzministerin Okonjo-Iweala in der BBC. Wir wollen mit alten Gewohnheiten aufräumen und nicht mehr erlauben, dass Geld unterschlagen wird. Gebt diese Regierung eine Chance, damit sie beweisen kann, dass das Geld transparent verwaltet wird. Doch viele Nigerianer haben das Vertrauen in ihre Regierenden längst verloren. Das gilt auch für Präsident Goodluck Jonathan. Sein derzeit größtes Problem sind die anhaltenden Spannungen zwischen Christen und Moslems im Norden des Landes. Bei Anschlägen von radikalen Moslems sollen seit Weihnachten mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen sein. Der Staat wirkt hilflos, vielerorts geht die Angst um. Auch dagegen gehen die Menschen auf die Straße, meint der Demonstrant Steve. Wir wissen nicht, wohin diese Streiks führen, aber etwas Gutes haben sie schon gebracht. Da vorne beten gerade ein paar Moslems, geschützt von Christen. Sie stellen sicher, dass den Moslems nichts passiert. Außerdem gehen verschiedene Ethnien gemeinsam auf die Straße. Alle haben sie einen gemeinsamen Gegner. Eine Regierung, die kein Gespür für die Sorgen ihres Volkes hat.
Es ist 18 Uhr und gut 30 Minuten. Sie hören Echo der Zeit. Und wir fahren weiter mit Berichten zum Bausparen in der Schweiz, zu Guantanamo auf Kuba und Kamelen in Australien. Das eigene Haus bleibt der Traum vieler Schweizerinnen und Schweizer. Fast 80% würden gerne so wohnen, aber nicht einmal die Hälfte kann sich Wohneigentum auch leisten. Das soll sich nun ändern, versprechen die Promotoren der sogenannten Bausparinitiative. Bis zu 30.000 Franken pro Jahr sollen Ehepaare künftig steuerfrei für den Hausbau zur Seite legen können. Darüber stimmen wir in 2 Monaten ab. Die Gegner der Initiative sagen allerdings, vom Bausparen würden vor allem Reiche profitieren. Christian von Burg.
Bausparen dank vergünstigter Steuern. Das wird im Kanton Basel-Land seit gut 20 Jahren so gemacht. Jetzt soll das Modell in der ganzen Schweiz angewendet werden können. Profitieren sollen dabei vor allem die Jungen, sagt FDP-Mann Hans-Rudolf Giesin, Altnationalrat aus dem Kanton Basel-Land.
Wir haben den Mittelstand im Blick und nicht jene Kreise, die bereits über Vermögen verfügen.
15.000 Franken pro Kopf oder 30.000 Franken pro Ehepaar soll jedes Jahr von den Steuern abgezogen werden können, während maximal 10 Jahren. Wer das angesparte Geld danach nicht für den Hausbau verwendet, muss es nachträglich trotzdem versteuern. Kompliziert sei das nicht, sagt Giesin.
Die Bank stellt ein entsprechendes Dokument aus. Dieses Dokument ermöglicht der Bürgerin oder dem Bürger, den Bausparabzug vorzunehmen.
Ein weiterer Abzug von 5.000 Franken pro Kopf und Jahr ist für energiesparende Haussanierungen vorgesehen. So viel Geld zur Seite legen könnten aber nur die Reichen, sagt die Präsidentin des Mieterinnen- und Mieterverbandes, die ehemalige SP-Nationalrätin Anita Tanei.
Am meisten profitieren diejenigen, die sehr gut verdienen.
Mittelständische Familien, die jährlich vielleicht 5.000 bis 10.000 Franken für einen späteren Hausbau auf die Seite legen könnten, hätten nichts von diesem Fördermodell. Denn steuerbegünstigtes Sparen in diesem Umfang sei bereits möglich, und zwar über die dritte Säule. Hausbesitzer würden auch sonst in verschiedener Hinsicht bevorteilt. Und für die massiven Steuerausfälle, die das Bausparen verursachen würde, müsste dann die Allgemeinheit aufkommen, sagt Tanei.
Die Bausparinitiative führt einfach zu Steuergeschenken für solche, die es nicht nötig haben und nicht zu mehr Eigentum.
Auch der Bundesrat stellt sich gegen die Initiative. Sie erreiche das vorgegebene Ziel nicht. Sie verursache volkswirtschaftlich gesehen negative Effekte, weil so zu viel Geld in den Wohnungsmarkt investiert würde. Zudem würde das Steuersystem bei einer Annahme der Initiative noch komplizierter und es gäbe die Gefahr, dass neue Steuerschlupflöcher entstehen, weil jeder Kanton das System wieder anders ausgestalten kann. Giesin widerspricht.
Der Bundesrat war immer schon gegen das Bausparen und gerade unsere Initiative hat harte Kriterien, die verunmöglichen, dass hier Steuerschlupflöcher geschaffen werden könnten.
Wie auch immer die Abstimmung am 11. März ausgeht, die Bevölkerung wird schon kurz darauf ein zweites Mal über das Bausparen befinden können. Voraussichtlich im Juni kommt dann die ähnliche Initiative des Hauseigentümerverbandes zur Abstimmung.
Das war Christian von Burg. Die Bilder der orange gewandeten Häftlinge in Gitterkäfigen gingen um die Welt. Morgen, vor genau 10 Jahren, wurden die ersten Gefangenen nach Guantanamo auf Kuba überstellt. Später sickerte durch, dass manche auch gefoltert wurden. Doch eigentlich sollte es Guantanamo gar nicht mehr geben. Präsident Barack Obama versprach kurz nach seiner Wahl vor 3 Jahren, das Gefangenenlager zu schließen. Inzwischen ist davon nicht mehr die Rede. Im Gegenteil. Von Obama unterzeichnete Gesetze garantieren faktisch, dass Guantanamo auf unabsehbare Zeit in Betrieb bleibt. Max Ackermann.
Guantanamo war ein Fehler und ein Sündenfall, sagt Professor Eric Stover von der Universität von Kalifornien in Berkeley. Denn bis zu Guantanamo sei ein Grundsatz heilig gewesen in den USA. Jeder Verdächtige erhalte hier einen fairen Prozess.
America is the place where if you're alleged to commit a crime, you will have a fair trial.
In Guantanamo aber wurden fast 800 Häftlinge jahrelang eingesperrt, ohne Anklage, ohne Gerichtsverfahren, bloß aufgrund der Vermutung, sie seien Terroristen. Die meisten erwiesen sich als unschuldig oder waren bloße Mitläufer und wurden inzwischen in ihre Herkunftsländer oder in Drittstaaten abgeschoben. Aber 171 sind noch immer auf Guantanamo. Zwar werden sie nicht mehr gefoltert, Präsident Obama hat die sogenannten erweiterten Verhörmethoden gestoppt, aber Aussichten auf ein ordentliches Verfahren vor einem Zivilgericht und damit auf eine definierte Haftdauer haben sie praktisch keine. Der Krieg gegen den Terrorismus sei aus dem Ruder gelaufen, sagt Professor Stover, und Guantanamo sei das Symbol dafür.
Guantanamo becomes the symbol of the excesses of the war on terrorism.
Stower ist Direktor des Human Rights Centers in Berkeley und Mitautor der bisher umfassendsten Studie über ehemalige Guantanamo-Insassen. Menschenrechtsaktivisten wie er haben Guantanamo immer schon abgelehnt. Einst aber wurden sie auch von Barack Obama unterstützt, hier in einem Fernsehinterview wenige Monate vor seiner Wahl zum Präsidenten.
I have said repeatedly that I intend to close Guantanamo and I will follow through on that.
Kaum gewählt, bekräftigte der Präsident sein Versprechen.
And we then provide the process whereby Guantanamo will be closed no later than 1 year from now.
Im Blitzlichtgewitter der Fotografen unterzeichnete Obama eine präsidiale Absichtserklärung, Guantanamo innerhalb eines Jahres zu schließen. Das war im Januar 2009. Heute, 3 Jahre später, ist das Straflager noch immer in Betrieb.
He wasn't tough enough. And I think he had
Obama habe nicht hart genug versucht, Guantanamo zu schließen, kritisiert Eric Stover, und wohl auch auf seine Wahlchancen geschaut. In der Wirtschaftskrise sei die Luft ohnehin dünn für politisch umstrittene Fragen und der Präsident sei halt eher ein Pragmatiker.
That's pragmatic, it's not principled.
Unerwartet traf Obama wohl, dass auch in seiner eigenen Partei der Widerstand gegen die Schließung von Guantanamo groß war und ist. Für die Verlegung von Guantanamo-Häftlingen aufs US-Festland dürfen laut parteiübergreifendem Parlamentsbeschluss keine Steuergelder verwendet werden. Auch die Finanzierung von Spezialgefängnissen ist untersagt. Dies verhinderte eigentlich vorgesehene Zivilprozesse vor ordentlichen Gerichten. Obama unterschrieb das Gesetz, wenn auch widerstrebend. Genau wie letzten Monat ein weiteres, das die unbefristete Inhaftierung von Terrorverdächtigen legalisiert. Organisationen wie Amnesty International, Human Rights Watch oder die Amerikanische Bürgerrechtsunion protestierten scharf, aber folgenlos. Erstmals wird nun ein in allen demokratischen Rechtsstaaten selbstverständlicher Grundsatz für eine bestimmte Gruppe von Tatverdächtigen in den USA offiziell außer Kraft gesetzt. Eine fundamental falsche Ausnahmeregelung werde so nun Gesetz, klagt Eric Stower.
The fear is that you're codifying, you're solidifying something that was wrong and an exception in under law in the beginning.
Dass dies ausgerechnet unter dem ehemaligen Strafrechtsprofessor Obama geschieht, enttäuscht Stower besonders. Doch machtpolitisch sei die Kehrtwende in Sachen Guantanamo für den Friedensnobelpreisträger Obama kaum ein Problem.
It isn't a political problem for him, simply put, because people have put it out of mind.
Guantanamo sei für die große Öffentlichkeit schlicht kein Thema mehr, und wenn, dann sei tough on terror, hart zu sein im Kampf gegen den Terrorismus in den USA, noch immer ein sehr gutes Wahlargument.
Das war ein Bericht von Max Ackermann. Australien hat viele Tierarten, die von den ersten Siedlern eingeführt wurden und die heute eine Plage sind. Die Kaninchen etwa. Sie vermehren sich wie wild und zerstören ganze Landstriche. Zu einem immer größeren Problem, vor allem im isolierten Inland, werden nun auch die Kamele. Jetzt werden die Wüstenschiffe sogar abgeschossen. Zu Tausenden. Australien-Korrespondent Urs Welterlin.
Das Ende eines Schädlings. Zu Tausenden werden in diesen Wochen im isolierten Inland Australiens Kamele abgeschossen. Aus Hubschraubern zielen Scharfschützen auf die Herden und schießen die Tiere ab, eins nach dem anderen. Es ist kein schöner Anblick. Über Kilometer verstreut liegen verwesende Kamelkörper in der Wüste. Die einzigen, die sich freuen, sind die Adler, Füchse und Dingos, die australischen Wildhunde. Lindy Severin ist bestimmt keine Freundin des Tötens, und doch, ihr Gewehr hat sie immer im Auto, wie sie jüngst im australischen Fernsehen sagte.
We don't leave the homestead without weapons in the vehicles. So when we see camels, we destroy camels, we shoot camels.
Sie und ihr Mann verlassen ihre Farm nie ohne Waffe. Wenn sie den Kamele sehe, dann schieße sie diese ab. Den Severins gehört Curtin Springs, eine riesige Rinderfarm in Zentralaustralien. Lindy ist eine von vielen Landwirtinnen, die die Zerstörungskraft der Kamele täglich sehen. Hunderttausende von Dollar habe sie schon ausgeben müssen, um Zäune zu ersetzen, über viele Kilometer. Sie waren eingedrückt worden von Kamelherden auf der Suche nach Wasser. Rund 1 Million Kamele leben im Outback, wie man das isolierte Zentrum Australiens nennt. Sie kommen dort nicht natürlich vor, sondern wurden vor über 100 Jahren eingeführt als Transportmittel durch diese unwirtliche Gegend. Als sie ihre Aufgabe ans Auto verloren, ließ man sie einfach frei. Ohne natürliche Feinde vermehrten sie sich wie die sprichwörtlichen Kaninchen. Alle 5 Jahre verdoppelt sich ihre Zahl. Die Schäden gehen nicht nur für die Landwirtschaft ins Unermessliche. Die Kamele zerstören die Natur. Pflanzen werden abgefressen, die Fauna kann sich nicht mehr erholen. Tümpel werden verschlampt, zerstört. Sie sind oft die einzige Quelle von Wasser für tausende eingeborener Tiere in dieser meistens trockenen Wüstengegend. Die Politik des Abschusses, das Blutbad im Outback, bringt regelmäßig Tierschützer in Rage. Doch es sind nicht nur sie, die das Massentöten kritisieren. Ian Conway ist Besitzer von Kings Creek Station, einer anderen Farm.
Why are we shooting camels, shooting them to rot, when there is, a lot of people out there that could make a living off it?
Warum erschieße man die Tiere, nur um sie verrotten zu lassen, fragt der Farmer. Es gäbe genügend Leute, die von ihnen leben können. Tatsächlich gäbe es für das Fleisch der Kamele Abnehmer im Nahen Osten. Dorthin exportiert Conway schon heute das Fleisch von Kamelen, die er selbst einfängt und schlachten lässt. Das Problem aber ist, dass der Schlachthof tausende von Kilometern entfernt liegt und der Transport der Kamele extrem teuer ist. Conway fordert von der Regierung Unterstützung. Nicht einfach für sich, sondern vor allem, um den Ureinwohnern im Gebiet zu helfen.
Why can't we get the government to put money back into the construction of an abattoirs, a training scheme for Aboriginals, and the infrastructure that they possibly need in their general area.
Warum kann die Regierung nicht einen Schlachthof bauen und die sonst notwendige Infrastruktur, aber auch eine Ausbildung für die Aborigines anbieten, fragt der Farmer. Sinn machen würde so ein Projekt auf jeden Fall. Viele Aboriginal-Gemeinden leiden unter Arbeitslosenraten von über 80%. Doch bisher haben weder die Regierung der Bundesstaaten noch die Nationalregierung in Canberra ernsthaft Interesse gezeigt, eine Kamelfleischindustrie aufzubauen. Und die offizielle Vertretung der Ureinwohner im Nordterritorium, das besonders unter der Plage leidet, will sich bisher nicht zu den Ideen äußern. Obwohl die Tiere in den abgelegenen Gemeinden immer mehr zum Problem werden und zur Gefahr. Vor 2 Jahren stürmten an einem Wochenende gut 5000 Kamele in das kleine Aboriginal-Dorf Docker River. Die Tiere waren auf der Suche nach Wasser. So mancher Bewohner konnte sich nur noch mit knapper Not in Sicherheit bringen.
Die etwas andere Geschichte aus Australien erzählte Urs Welterlin. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser, für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.